Hallo zum Podcast Versicherung 360. Das ist der Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Heute mit mir, Bärbel Büttner. Und wir reden in dieser Folge über Generative AI, kurz GenAI, im Kundenmanagement. Und dazu habe ich mir eingeladen, zum einen den Fabian Mösli. Du bist Head Conversational and Marketing Automation im Kunden- und Marktmanagement bei der Helvetia-Versicherung. Und unseren Versicherungsfonds-AI-Experten Robert Schnöckel. Du leitest bei dem Versicherungsfonds das Thema neue Technologien. Hallo Fabian, hallo Robert. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo Bärbel, schön dabei sein.
Ja, wie gesagt, heute unser Thema AI. Alle noch ganz verhalten. Wir fangen jetzt hier gleich mal mit einer schönen Aufwärmfrage an, ja, damit wir hier ein bisschen reinkommen. Wir wollen ja über GenAI im Kundenmanagement sprechen. Und im letzten Jahr hat sich eben gezeigt, dass gerade das Kundenmanagement ja eigentlich ganz gut geeignet ist, um in das Thema einzusteigen. Woran liegt das denn eurer Meinung nach? Fabian, willst du gleich mal anfangen?
Ja, gerne. Och, da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Wie viel Zeit habt ihr denn?
Wir haben 30 Minuten.
Ich glaube, also der wichtigste Grund liegt eigentlich klar bei den sprachlichen Fähigkeiten der GenAI-Modelle. In der Schweiz haben wir 4 Landessprachen und von Unternehmen wird mehr oder weniger erwartet, die alle zu unterstützen, plus natürlich Englisch. Und dann sind wir noch ein Zuwanderungsland. 36% der Wohnbevölkerung sind im Ausland geboren. Und da werden ganz viele verschiedene Sprachen gesprochen. Und mit GenAI können wir diese Sprachbarrieren, die da vielleicht existieren, eliminieren. Also unsere digitale Assistentin, die Clara, die spricht um die 200 Sprachen und versteht sogar die Schweizer Dialekte in geschriebener Form relativ gut. Ja, und dann ist es ganz klar eine Technologie, mit der wir Services rund um die Uhr zur Verfügung stellen können und gleichzeitig auch Fragen personalisiert beantworten. Das war bisher halt nicht so der Fall. Und ich finde halt auch erwähnenswert, also GenAI oder die KI ist halt unendlich geduldig und diszipliniert. Und die Kunden merken, dass sie hier nicht die Zeit eines anderen Menschen beanspruchen und können sich dann ganz entspannt informieren im eigenen Tempo. Also der Clara kann man halt ohne Scham die gleiche Frage mehrmals stellen oder um noch einfachere Antworten bitten. Also erklär es mir, als ob ich 10 wäre. So mein Lieblingstipp. Ja, und das ist der erste Anfang mit GenAI. Wir können und wollen auch Inhalte personalisiert generieren. Ich meine, wir haben 1,3 Millionen Kunden, die unterschiedliche nicht sein könnten, aber wir haben einen statischen Text für alle, also Inhalte einmal geschrieben für so viele verschiedene Kunden. Und das, ich glaube, die Ära der statischen Inhalte, die kommt irgendwie langsam zum Ende.
Gut, magst du noch ergänzen?
Ja, das, was Fabian gerade gesagt hat, unterschreibe ich alles so. Vielleicht noch ein zusätzlicher Punkt, den ich ganz spannend finde, dass uns generative KI einfach eine Brücke, gerade im Versicherungssektor, baut zwischen einer extremen Vielfalt an Informationen, die jedes Versicherungsunternehmen zur Verfügung hat und was aber immer nicht immer sofort zur Verfügung steht, einem einzelnen Menschen. Und generative KI, genau diese Brücke zwischen dem unfassbar vielen Wissen, was in Versicherungsunternehmen herrscht, und dem einzelnen Menschen, der dann mit dem Kunden im Kontakt steht. Also auch zum Teil eine Brückentechnologie, zum Teil natürlich auch direkt an den Kunden gewandt. Aber man eben sehr schnell auf sehr dezidiertes Wissen zurückgreifen kann und damit einfach noch bessere Kundenzufriedenheit an bestimmten Stellen hervorrufen kann. Das finde ich auf jeden Fall auch spannend im Kundenmanagement.
Du hast ja gerade schon erzählt, Fabian, ihr setzt auf die Clara, das ist euer Chatbot. Also ihr setzt damit quasi auch schon länger auf neue Technologien im Kundenmanagement. Du hast auch gesagt, die Clara, die kann immerhin 200 Sprachen sprechen, was schon beachtlich ist, wie ich finde. Ich kann, glaube ich, neben Deutsch noch 2 weitere Fremdsprachen. Ich werde die Clara also niemals einholen. Kannst du uns mal kurz erklären, was genau leistet der Chatbot alles und wie hat er sich so über die Zeit entwickelt? Also bis ihr jetzt dahin gekommen seid, dass sie eben 200 Sprachen gut versteht.
Ja, die Clara gibt es schon viel länger als ChatGPT und ja, die neuerliche GenAI. Schon 2017 konnte man bei uns den Fahrraddiebstahl im Chatbot melden. Solche Diebstähle gibt es ziemlich oft, aber das ist auch ein sehr einfacher, linearer Ablauf, dann den zu melden. Und das haben wir im Bot angeboten. Das waren sogenannte Clickbots. Da gab es auch ein bisschen automatische Absichtserkennung. Aber damit das funktioniert hat, musste man dem Chatbot quasi jedes Wort und Dutzende Synonyme beibringen, wie ein Papagei. Und ein KI-Sprachmodell benötigt sowas natürlich nicht, das versteht die Bedeutung wie ein Kollege. Also haben wir dann, als ChatGPT rauskam, die Chance gesehen, vor diesen exakt vorgegebenen Pfaden im Chatbot abzuweichen und halt ja, das Ganze sehr viel flexibler und intelligenter zu bauen. Ich glaube, wir waren die erste Versicherung weltweit, die ChatGPT auf die Kunden losgelassen hat. Also so etwa einen Monat, nachdem die Schnittstelle veröffentlicht wurde, ist unser Experiment da schon losgegangen. Da haben wir die Clara umgebaut auf ChatGPT, haben das zuerst als Experiment präsentiert, um die Erwartungen ein bisschen zu niedrig zu halten. Und als der Pilotbetrieb dann aber erfolgreich war, haben wir die Clara auch schnell erwachsen werden lassen. Ja, und durch die schnelle Verbreitung von ChatGPT und Co. Haben sich die Benutzererwartungen an Chatbots auch sehr schnell angepasst. Also zurück zum Clickbot war gar keine Option mehr. Inzwischen ist eben, wenn wir sagen, mehr als ein Chatbot, es ist unsere digitale Kundenassistentin. Sie kann Auskunft geben, sie kann aber auch Self-Services anbieten, teilweise komplett autonom, ohne dass sich da irgendwo im Prozess noch ein Mensch einmischen muss. Also auch in der Nachverarbeitung teilweise gar nicht mehr. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass die Clara eben nicht an einem Tag entstanden ist. Da war ganz schön viel Ausprobieren, Lernen und ständiges Verbessern dabei. Und wir mussten auch viele Skeptiker überzeugen, in der ganzen Firma, denke ich. Und inzwischen ist Clara aber aus der Digitalstrategie der Helvetia nicht mehr wegzudenken, hoffe ich. Ja, und eben, um vielleicht noch kurz die Technologie dahinter für die interessierten Zuhörer ein bisschen zu skizzieren. Also wir füttern eine sogenannte Vektorendatenbank mit unserem Helvetia-Wissen. Vektordatenbank, das sind so, da werden die Daten quasi nach Bedeutung geordnet. Robert, vielleicht kannst du das dann noch besser erklären als ich. Aber wenn die Clara eine Frage bekommt, dann ruft sie aus dieser Datenbank eben die mutmaßlich nützlichsten Inhalte ab und dann generiert ChatGPT darauf aufbauend die Antwort. Also das Wissen kommt dann von uns und nicht aus dem Wissensfundus des Sprachmodells selbst.
Ja, ich fand, das war schon total passend erklärt. Ich glaube, für die Vorstellungskraft von Menschen, die sich nicht so viel mit dem Thema auseinandersetzen, ist immer ganz wichtig zu verstehen, dass dann eben nicht mehr auf das Weltwissen von so einem großen Sprachmodell wie einem von OpenAI zurückgegriffen wird, sondern man kann sich das so ein bisschen wie die Helvetia-Bibliothek vorstellen und der Prompt oder die Anfrage, die man eingibt, wandert als Metapher erst durch die Helvetia-Bibliothek, sucht sich die passenden Informationen, um die Kundenanfrage beantworten zu können. Und eigentlich ist das große Sprachmodell nur noch in Anführungszeichen dafür da, um die Antwort eloquent zu formulieren, sodass der Kunde dann auch eine schöne Antwort bekommt. Aber die Informationen kommen eigentlich aus der Helvetia-Bibliothek. Von daher, ich glaube, es ist relativ ähnlich zu dem, was du gerade gesagt hast.
Fabian, du hast ja gerade gesagt auch, dass die Clara nicht mehr aus eurer Digitalstrategie wegzudenken ist. Ihr habt euch da jetzt eine ganze Menge Wissen und Erfahrungsschatz aufgebaut. Wie teilt ihr das denn mit den übrigen Landesgesellschaften? Habt ihr da irgendwie einen Hub oder wie geht ihr da vor, das weiterzuentwickeln?
Ja, genau. Wir versuchen natürlich, möglichst viele Synergien zu nutzen und auch zu vermeiden, dass irgendwie beim unbewusst in anderen Ländern oder in anderen Tochtergesellschaften an den gleichen Dingen gearbeitet wird. Das wäre ja wirklich schade. Aber so einfach ist es dann leider nicht. Die Landesgesellschaften sind teilweise höchst unterschiedlich organisiert, gerade bei den Vertriebsansätzen sind die Modelle auch anders. Aber die Helvetia-Gruppe, ich arbeite ja in der Schweiz, die Gruppe hat sich am sogenannten Hub-and-Spoke-Modell orientiert. Das ist ein Hub auf Konzernebene, übernimmt die Koordination auf dieser Ebene und die machen uns den Weg frei bezüglich so Legal- und Compliance-Themen, Partnerverträgen, Infrastruktur und sie unterstützen uns mit eigenen Ressourcen. Plus die Lerninhalte, die werden auch zentral erarbeitet für alle Ländergesellschaften, die das dann nutzen können. Also wie promptet man richtig, wie geht man verantwortungsvoll mit KI um? Das kommt alles von dort. Und dann gibt es in den Tochtergesellschaften die Spokes, welche die fachlichen Teams lokal dann bei Projekten unterstützen. Und ja, was unsere Assistentin Clara betrifft, gibt es da auch Überlegungen. Die könnten wir eigentlich mandantenfähig machen, also dass man die gleiche Software verwenden kann, ein bisschen anders branden für die andere Gesellschaft, andere Inhalte vielleicht auch, aber die gleiche Technologie, gleiche Software dahinter und vielleicht auch am gleichen Ort, auf dem gleichen Server gehostet. Dann könnte man Clara in anderen Ländern nutzen. Das hätte sicher viel Synergiepotenzial. Ja, soweit sind wir leider noch nicht ganz, aber wir arbeiten drauf hin.
Robert, wie ist es bei anderen Versicherern? Du bist ja auch viel im Austausch. Wie handhaben die das?
Ja, also ich denke, die Helvetia ist insofern, naja, besonders ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben natürlich auch im deutschen Markt viele Versicherer, die nur auf den deutschen Markt sich erstmal beschränken. Das heißt, die haben diese Problematik von unterschiedlichen Ländergesellschaften erstmal nicht. Aber auf der Ebene der Organisationsmodelle ist natürlich dieser Hub-and-Spoke-Modell schon durchaus verbreitet. Insofern, dass doch das ein oder andere Versicherungsunternehmen eine zentrale KI-Einheit oder GenAI-Einheit hat und in den einzelnen Fachabteilungen dann teilweise kleinere Teams oder auch nur Einzelpersonen sitzen haben, die das Thema eben versuchen voranzutreiben. Weil Fabian hast ja durchaus auch gerade schon ein paar ganz spannende Punkte angeführt. Einen, den ich rausgreifen möchte für das Thema ist, man hat natürlich an bestimmten Stellen auch mit Skepsis in dem Thema zu tun. Also wir sind ja zu einem ganz großen Teil einfach sehr begeistert von dem Thema und uns macht das auch Spaß. Aber es ist natürlich nicht der Automatismus, dass das jedem Menschen Spaß macht. Und gerade die einzelnen Personen oder die kleineren Teams in den Abteilungen haben durchaus auch bei den Versicherern die Aufgabe, so ein bisschen diese Begeisterung auch mit anzuzünden bei anderen Mitarbeitenden, die vielleicht ein bisschen skeptisch gegenüber dem Thema stehen. Von daher ist das durchaus eine gängige Praxis. Ich glaube, sobald man halt mit einem Versicherungsunternehmen zu tun hat, das in unterschiedlichen Ländern aktiv ist, wird es nochmal ein bisschen spannender, weil man eben genau die Themen hat, die Fabian auch gerade schon skizziert hat. Da ja, gibt es einfach noch eine Ebene mehr, die man mit beachten muss, weil ja auch Recht, Compliance und so weiter durchaus in Nationalstaaten unterschiedlich ausgeprägt ist.
Da kommen wir nachher noch mal kurz zu dem ganz kurzen Regulatorik-Part. Wir haben vorhin, bevor es losging, noch mal ganz kurz darüber gesprochen. Heute bin ja ich da. Eigentlich sollte die Nadine da sein, die ist leider krank. Und da hat der Fabian gemeint, warum ich denn nicht durch eine KI ersetzt werde. Das war sehr charmant. Nein. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt, es geht. Es gibt die ersten Podcasts, die ja auch durchaus mit KI funktionieren. Wir sind noch nicht so weit. Bei uns muss noch die Moderatorin aus Fleisch und Blut ran. Jetzt ist aber natürlich die Frage, im Kundenmanagement ist es ja durchaus möglich, sprachbasierte KI einzusetzen. Wie sieht es denn da aus? Auch im Kundenmanagement, Robert, ist das da bereits schon im Einsatz oder wo sind da die Hürden, wenn es noch nicht zum Einsatz kommt?
Ja, es ist schon im Einsatz. Ich glaube, an der Stelle kann man vielleicht mal nochmal so ein bisschen Unterscheidung treffen zwischen eingehender Kundenkommunikation und ausgehender Kundenkommunikation, weil viele Versicherer doch gerade in dem Bereich der ausgehenden Kundenkommunikation durchaus noch mit Vorsicht an dem Thema generativer künstlicher Intelligenz unterwegs sind, auch aus nachvollziehbaren Gründen, gar nicht so, weil das einfach zu schwierig sei, sondern weil da einfach auch bestimmte Themen wie Halluzination, Blackbox-Problematik innerhalb der Thematik generative KI eine Rolle spielen. Aber bei eingehender Kundenkommunikation gibt es schon wirklich viele Versicherungen, die sich zumindest auf Pilotebene, teilweise auch schon im produktiven Umgang damit beschäftigen. Beispielsweise Schadenmeldungen über Chatbots, sprachbasierte Chatbots aufzunehmen und dann über generative KI auch aus den unstrukturierten Daten schon strukturierte Daten zu machen und das dann weiter in die Schadenbearbeitung geben zu können. Und das ist schon viel unterwegs. Ausgehende Kundenkommunikation ist eher noch selten. Gibt es auch Pilotprojekte. Genau.
Fabian, erzähl du mal, wie ist es bei der Clara? Da hast du ja gesagt, Text klappt gut, Sprache müssen wir mal sehen. Seid ihr da dran oder wann wird die Clara auch mit uns sprechen?
Ja, da sind wir tatsächlich dran. Ich glaube, die sprachbasierten Lösungen sind eben nicht nur denkbar, sondern ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil einer echten Omni-Channel-Strategie. Die Website ist zwar unser zahlenmäßig der größte Kanal, aber die meisten Konversationen, die finden immer noch am Telefon statt oder dann natürlich in Person durch die Berater. Am Telefon, da haben wir eine gute Million Anrufe vielleicht und entsprechend gibt es dort auch jede Menge Potenzial, ein bisschen Arbeit, gerade auch Fleißarbeit von den Leuten wegzunehmen und die einfachen Fälle zu automatisieren, damit die Spezialisten sich dann auf die komplexeren oder emotional anspruchsvollen Fälle konzentrieren können. Also wir sind dran, VoiceBot nicht einzuführen, den haben wir schon, aber auszubauen für weitere Cases. Wir stellen aber fest, dass es halt nochmal schwieriger ist, einen guten VoiceBot zu bauen als einen guten Chatbot. Der Mensch merkt halt sofort, dass es ein Roboter ist, der da aber versucht, möglichst menschlich zu klingen. Und vielleicht kennt ihr den Uncanny Valley-Effekt. Oder? Das ist, wenn unser Gehirn anhand winzigster Hinweise merkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Das finden viele dann gruselig. Ja. Also das ist halt hier viel stärker als in Textform. Und ich würde sagen, bei uns geht es jetzt mal darum, die einfachen, gut standardisierbaren Fälle im Kundendienst möglichst hochgradig zu automatisieren, so den Anrufgrund zu erkennen, erste Informationen zu sammeln, einfache Auskünfte erteilen, Terminbuchungen vornehmen, einfache Schadenmeldungen entgegennehmen. Das funktioniert eigentlich mit dieser Technologie jetzt schon recht gut. Mit kleiner Einschränkung hier in der Schweiz, die Dialekte, die machen das Ganze für uns ein bisschen schwieriger. Eben abgesehen von den vier Landessprachen sprechen die Leute einfach gerne Dialekt und da schneiden die Sprachmodelle einfach noch schlechter ab als jetzt etwa in Standarddeutsch und erst recht dann Englisch, wo das schon fast perfekt funktioniert. Also ich würde sagen, man erkennt bei uns jetzt noch relativ gut, eben, dass es ein Roboter ist. Zum Beispiel sind die Konversationen ja immer noch leicht verzögert. Die Antwort kommt nicht gleich aus der Pistole geschossen. Und wenn jetzt ein Chatbot 4 Sekunden benötigt, bis die Antwort kommt, dann stört das niemanden. Aber wenn es am Telefon ist, dann kommt das sehr komisch rüber. Deswegen blenden wir auch schon so Tastaturgeklacker ein, damit es so wirkt, als würde dann ein Agent was eingeben. Und das erklärt dann die Pause. Ja, da gibt es für uns gerade noch viel zu lernen, wie man sowas gut baut. Aber die erste Version des VoiceBots ist schon live im Callcenter. Damit sind wir schon am Lernen.
Cool. Also nehme ich mir jetzt mit. Spracheingang funktioniert schon alles sehr gut. Daumen hoch. Sprachausgang funktioniert auch schon, aber hat noch Potenzial. Was denkt ihr denn, in wie vielen Jahren wir dann nur noch mit VoiceBots sprechen werden oder überwiegend, was denkt ihr? Wird das überhaupt passieren, wenn das doch eigentlich ein bisschen abgelehnt wird von den Kundinnen und Kunden?
Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, Fabian. Ich finde es eine total spannende Frage. Ich würde nicht von Jahren sprechen. Also wenn man so im Möglichkeitenraum sich bewegt, würde ich sagen, wenn man sich alleine mal das letzte Jahr anguckt, was da so auf sprachbasierter Ebene mit Bots passiert ist, dann haben wir da riesengroße Schritte gemacht. Auch die Sprachmodalitäten, wie klingen diese Stimmen, das wird immer realistischer, ob das unbedingt erstrebenswert ist, das sei mal dahingestellt. Also rein von der Möglichkeit her sind wir davon, glaube ich, nicht mehr entfernt. So weit entfernt, dass man das theoretisch für jeden Anruf machen könnte. Die Frage ist dann für mich eher strategischer Natur, möchte ich das für jeden Anruf machen? Weil Fabian hat ja beispielsweise gerade schon angesprochen, es gibt einfach komplexere Fälle, es gibt emotionalere Fälle, gerade an der Versicherung, wenn es um Schäden geht, möchten Menschen auch emotional abgeholt werden. Und von daher gibt es da einfach noch andere Themen außer der Technologie, die man, wenn man gute Sprachbots bauen möchte, mit beachten muss, aus meiner Sicht.
Ja, für mich ist es auch mehr eine Frage der Akzeptanz in der Gesellschaft, statt was die Technologie schon kann. Also ich glaube, in den USA breitet sich das jetzt schon aus, dass eben vielleicht Friseure einen VoiceBot haben, um Terminbuchen entgegenzunehmen. Und entsprechend hat man auch schon Videos gesehen, wo Leute eine KI genutzt haben, um diesen Anruf für sie zu tätigen, um einen Termin zu buchen. Und auf der anderen Seite nimmt dann eben auch die KI ab. Und dann geht es sogar so weit, dass sie dann in eine Art Maschinensprache wechseln. Der Mensch dann gar nicht mehr mithören kann, was aber viel, viel effizienter ist. Sie können das ganze Gespräch dann in einem Bruchteil der Sekunde abwickeln. Naja, wir werden sehen, wie gut das akzeptiert wird.
Der Robert hat ja vorhin schon mal angesprochen, das Thema Regulatorik. So schön die Möglichkeiten eben auch sind von Generative AI, es hängt halt auch eine ganze Menge Regulatorik dahinter. DSGVO zum Beispiel, EU AI Act. Es ist stark reguliert, liegt daran, dass es eben auch nicht ganz risikoarm ist. Wenn wir uns jetzt mal das Kundenmanagement anschauen, wo seht ihr denn da die Risiken, die eben entstehen und die eben durch die Regulatorik aktuell eingeschränkt werden?
Also natürlich ist generative KI reguliert über den AI Act im Kundenmanagement. Sobald wir eben mit personenbezogenen Daten arbeiten, hat man da auch immer eine gewisse Herausforderung. Also ich weiß gar nicht so genau, ob man aus regulatorischer Sicht jetzt so eine große Einschränkung im Kundenmanagement beim Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz hat. Fabian, wie sind denn deine Erfahrungen? Ich denke da mal noch mal kurz drüber nach, weil ich gerade so ein bisschen hänge, ob da wirklich ein großer Haken wäre.
Da würde ich sagen, dass der EU AI Act jetzt in diesem Kontext ein bisschen weniger Tragweite hat. Also da geht es ja primär darum, dass man die Use Cases gut evaluieren muss bezüglich des Risikos. Und da waren wir uns relativ schnell einig, dass zum Beispiel ein Chatbot da eigentlich bedenkenlos betrieben werden kann. Datenschutz ist aber schon viel wichtiger für uns hier. Es gibt auch Anwendungsfälle hier, wo die Kunden der Clara persönliche Daten preisgeben müssen, damit wir sie identifizieren können oder eben diese Geschäftsfälle überhaupt abwickeln können. Also gibt es tatsächlich ganz viele regulatorische Vorgaben. Aber grundsätzlich meine Erfahrung ist eigentlich mehr am Schluss das Reputationsrisiko durch falsche oder einfach schlechte Resultate, das da überwiegt und allgemein die Gefahr, dass die Kunden dann einfach nicht mit dem Angebot zufrieden sind. Wenn sie sich zum Beispiel gezwungen fühlen, jetzt mit KI zu arbeiten und das Gefühl haben, die Versicherung stellt mir jetzt gar keine Menschen mehr zur Seite. Und wir hatten gerade in der experimentellen Anfangsphase bei Clara zum Teil auch ganz seltsame Antworten. Also man muss auch sagen, als das ein bisschen Presse bekam, da hatten wir plötzlich tausende sehr kreative Kunden, die mit fiktiven Szenarien die Clara bearbeitet haben, um zu sehen, was da geht, ob man sie dazu bringen kann, was Falsches zu sagen, dass dann ein Screenshot gemacht werden kann. Und aber die meisten haben das dann mit Humor genommen und es ist eigentlich nichts passiert diesbezüglich. Also ein Beispiel, das ich immer gerne erzähle, Kunde hat gesagt, ja, sein Haus brenne, ob er jetzt die Katze aus den Flammen retten soll. Und Clara meinte dann, nein, das ist eigentlich nicht nötig. Mit unserer Katzenversicherung sind sie finanziell eben bestens abgesichert, wenn ihre Katze einen Unfall hat. Und das ist ja nicht mal falsch. Würden wir aber nicht mal so sagen, und ich habe es kürzlich getestet, inzwischen sagt sie Clara, ja, auf jeden Fall erstmal die Feuerwehr rufen, den Schaden können sie dann später eben noch bei mir melden. Ja, aber da haben wir sehr, sehr viel Material bekommen, um die Clara zu verbessern. Ja, und ich denke, eben weil die Risiken jetzt bei diesen Antworten, bei der Qualität liegen, haben wir auch eine ganze Reihe von Sicherheitsmechanismen jetzt, die Missbrauch verhindern und diese gängigen Angriffstechniken auf Chatbots bestens kennen und abwehren können.
Ja, das ist vielleicht, genau, das ist ja nicht so ein klassisches Regulatorik-Thema, aber das würde ich auf jeden Fall unterstützen, dass man eher das Reputationsrisiko eben hat, wenn man gerade in der ausgehenden Kundenkommunikation auch generative künstliche Intelligenz einsetzt. Es gibt inzwischen viele Mechanismen und auch technologische Mittel, Halluzinationen beispielsweise zu verringern und zu vermindern. Wir haben es aber trotzdem mit einer Technologie zu tun, die nicht zu 100% reliabel ist und immer wieder das Gleiche erzählt, sondern wir haben es halt mit statistischen Wahrscheinlichkeiten zu tun und da kann es halt auch mal einen statistischen Ausreißer geben. Und es gibt natürlich auch immer wieder Fälle, die dann auch relativ medienträchtig rumgehen, wo Unternehmen Chatbots einsetzen und der Chatbot dann eben gegenüber Kunden Quatsch erzählt. Und naja, wenn es dann halt böswillige Kunden sind, die machen dann eben auch die Screenshots und posten sie auf den unterschiedlichsten Kanälen, um zu zeigen, wie in Anführungszeichen dumm doch KI sein kann. Und das ist natürlich nichts Erstrebenswertes für sowieso für kein Unternehmen. Und gerade im Bereich Versicherung, wo man es ja auch teilweise mit sehr emotionalen Themen zu tun hat, will man das als Unternehmen natürlich noch weniger. Also von daher, da besteht schon ein großes Risiko. Aber aus regulatorischer Sicht würde ich das eher als risikoarm einschätzen.
Ja, bei uns spielt da noch rein, dass das auch reguliert ist, was wer überhaupt Versicherungsberatung machen darf. Und die Clara darf es ganz klar nicht, also gibt es eine feine Linie. Sie darf zwar Auskunft geben zu Versicherungsprodukten und auch so vielleicht grob orientieren, in welcher Lebenslage man vielleicht welche Versicherungen haben sollte, aber weiter darf sie dann auch nicht gehen. Und da müssen wir auch aufpassen, dass sie dann nicht zu weit geht. Sonst haben wir tatsächlich ein regulatorisches Risiko.
Das ist auch ein spannender Case, den es so in anderen Fällen auch schon gibt, wo es erste Anwendungen gibt. Du hast es gerade gesagt, in Deutschland darf ja zum Beispiel keine Versicherung ohne Beratung verkauft werden und dann muss darüber auch eine Dokumentation stattfinden. Und es gibt inzwischen auch erste generative KI-Piloten, die dann eben diese Dokumentation der Kundenberatung automatisch mit vornehmen, am Ende die Dokumentation mit ausspucken und dann dementsprechend IDD-konform beraten haben. Also auch da gibt es erste Ansätze. Und da wäre man dann beispielsweise im Bereich der Regulatorik in der Kundenberatung, dass halt KI das dann mit übernehmen muss. Genau.
Also ich höre, Regulatorik ist jetzt nicht das große Problem. Das einzige Problem ist, wenn halt die KI mal nicht funktioniert, dass dann ein bisschen die Reputation drunter leiden könnte, wenn die Antworten sehr kreativ werden. Ihr zwei, wir sind auch quasi schon am Ende. Ich habe noch eine Frage übrig. Was denkt ihr denn, was stehen so für GenAI-Trends an? Also was sollte man im Blick behalten? Was sind so die nächsten Entwicklungen?
Also wenn man mal ganz groß auf das Thema schaut, gibt es, glaube ich, eine ganze Menge an Entwicklungen. Ich würde mal zwei so stichwortartig nennen. Das sind zum einen natürlich die ganze Thematik Agentensysteme. Also du hast es schon angesprochen, Fabian, vorhin auch zum Teil Dinge autonom durch KI erledigen zu lassen. Also nicht nur Verarbeitung von Input zu haben, sondern auch eine tatsächliche Aktion im Anschluss, ohne dass ein Mensch da eingreifen muss. Im Versicherungssektor gibt es das ja an vielen anderen Stellen schon unter dem Begriff Dunkelverarbeitung. Und hier ist es halt dann einfach mit KI gestützt. Der zweite große wichtige Trend, glaube ich, für die nächste Zeit ist einfach Anbindung von externen Quellen, wie du hast es vorhin auch schon gesagt, mit Wissensdatenbanken an generative KI-Systeme, um eben versicherungsspezifisches Wissen in diese Systeme hineinzubekommen und nicht nur auf das globale Wissen aus den Sprachmodellen zurückgreifen zu müssen. Genau, weil Kunden eben dann doch eben sehr spezifische Fragen an ihre Versicherung haben und da hilft halt ein OpenAI-Modell nicht so viel weiter.
Fabian, was sind deine Trends? Oder dein Trend kann auch einer sein.
Ja, ich ganz, ganz viele Trends. Ich bin da ziemlich obsessiv unterwegs, auch privat mache ich sehr viel mit. Ich gebe hunderte Franken pro Jahr aus, um all die neuesten Tools ausprobieren zu können. Aber ich glaube, so die Trends, die man vielleicht aktuell in den Expertenkreisen sieht, die werden sich erst in den nächsten Jahren wirklich auswirken auf die Geschäftswelt. Das läuft alles immer ein bisschen verzögert. Deswegen würde ich jetzt zum Beispiel Agenten, die gerade sehr gehypt werden, noch nicht als so großen Trend tatsächlich für die Wirtschaft sehen. Wo ich aber für dieses Jahr deutlich mehr Bewegung sehe, ist so im Bereich Informationssuche. Also wir sehen ja jetzt schon länger diesen Paradigmenwechsel beim Thema Suche. Es wird immer weniger gegoogelt und mehr ChatGPT gefragt. Also in teils Umfragen sind die schon fast gleich auf. Und das in nur 2 Jahren ChatGPT. Und man will halt dann gleich die Antwort und nicht eine Liste von Links, die man dann abklappern muss und vielleicht die Antwort dann mal selber findet. Auch die Suchmaschinen, KI-Suchmaschinen wie Perplexity, die haben sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil sie einfach so Desk Research extrem beschleunigen. Und bei Helvetia stellen wir uns hier die Frage, wieso sollten die Kunden unsere ganze Website absuchen müssen, wenn Clara ihre Frage beantworten kann. Niemand besucht eine Versicherungswebsite einfach so zum Spaß und ein bisschen rumzusurfen, sondern man kommt wohl mit einer konkreten Frage auf die Website. Und ja, ich hoffe, dass in diesem Jahr ganz viele Websites endlich eine bessere Suche bekommen oder dass ich die Website gar nicht erst besuchen muss vielleicht, dass ich einfach die KI fragen kann und die weiß dann auch bestens Bescheid. Ja, ich sehe auch, bei Google bekommt man inzwischen auch zuoberst eine KI-Antwort und erst dann kommen die Suchresultate. Und ja, wir bauen auch unsere Website tatsächlich um in Richtung Conversational. dass man mit der Website ein Gespräch starten kann und Inhalte dann personalisiert angezeigt bekommt. Deswegen würde ich sagen, ich erwarte, dass auf ganz vielen Websites für dieses Jahr Megatrend Chatbots, Integration in irgendeiner Form.
Du hast gerade gesagt, du testest ganz gerne ganz viele Tools. Was sind denn so deine Lieblingstools, die immer noch im Abo sind bei dir?
Ja, ich hab ganz viele, natürlich die gängigen Sprachmodelle oder dann auch so Aggregatoren, wo man Zugriff auf viele Video-, Bild-, Audio-Tools hat. Also ich will jetzt keine Werbung für ein bestimmtes machen, aber das lohnt sich teilweise für die Leute, die viel ausprobieren wollen. Und jetzt ist ja Vibe-Coding der letzte Trend. Ich komme ja aus der Softwareentwicklung, Produktmanagement, und ich habe mir jetzt da verschiedene Projekte ausgesucht, wo ich versuchen will, ohne eine Zeile zu coden, eine ganze App zu bauen. Und es ist wirklich, wirklich Wahnsinn, wie weit ich so in 2 Stunden mal abends schon komme. Ich glaube, ich kann ohne Übertreibung die Arbeit eines Produktteams, was früher eine Woche gedauert hätte, irgendwie an einem Abend machen. Also ich kann mir eine App, die Oberfläche komplett designen lassen. Und zum Teil auch schon mit Funktionalität, und ich kann es gleich auf dem Handy ausprobieren. Da gibt es ganz viele. Lovable ist ein europäisches Produkt, das ich sehr mag, das auch schöne Oberflächen gleich generiert. Aber dann gibt es jetzt auch so für die Entwickler Power-Tools wie Cursor, Replit und Co. Das packt mich als Techie, der Halb-Techie auch ziemlich.
Wie funktioniert das? Gebe ich da ein, ich hätte jetzt hier gerne eine Suche in der Mitte und oben ein blaues Banner, oder wie sieht das aus?
Ja, ganz genau. Ich würde behaupten, 80% der Softwareentwicklung sind Spezifikation, sich überlegen, was man wirklich bauen will und das dann möglichst präzise zu formulieren. Da kann man sich zum Beispiel von ChatGPT schon helfen lassen, ein Dokument bauen im Canvas. Und wenn man zufrieden ist mit der Spezifikation, sagt man so, jetzt fasst das alles in einem kurzen Prompt zusammen, dass ich dann rüber kopieren kann in Tool XY. Dann tue ich das, dann zum Beispiel bei Lovable läuft da dann eine Minute lang irgendwas und raus kommt die App. Und dann kann ich gleich via Chat die App noch weiter verändern, sage, okay, nein, der Button soll jetzt da hoch und eine andere Farbe bekommen. Dann geht es noch ein paar Sekunden und schon ist die Software wieder angepasst. Spannend finde ich aber auch, dass viele, die das jetzt ausprobieren, dann merken, wenn sie das veröffentlichen und Geld damit machen wollen, die werden ziemlich schnell gehackt, weil sie halt kein Verständnis haben für gute Infrastruktur, all die Sicherheitsmechanismen, die es halt braucht. Da braucht es dann wohl ein bisschen Wissen in der Softwareentwicklung. Aber das ist wohl noch eine Frage der Zeit, bis die Tools das auch abdecken und für einen übernehmen.
Aber das finde ich vielleicht, weil wir gerade bei Trends waren, das habe ich jetzt gerade nicht so angesprochen, aber nachdem du das gerade hier beschrieben hast, finde ich eigentlich, womit ich mich ja wirklich auch viel beschäftige und was ich eigentlich auch als einer der wichtigsten Punkte immer noch finde, ist halt einfach die eigene Kompetenzentwicklung, das eigene Ausprobieren, der eigene Umgang mit unterschiedlichen Tools. Du hast es gerade aus der Sicht der Softwareentwicklung beschrieben, weil du halt deinen persönlichen Fable in dem Bereich hast. Und ich glaube, das ist für sowohl die Einzelperson als auch für Unternehmen wahrscheinlich eins der wichtigsten Themen für 2025, dass ich halt meine Mitarbeitenden im Umgang mit unterschiedlichen Oberflächen, unterschiedlichen Tools, je nachdem, was für Tätigkeiten ich im Unternehmen ausführe, einfach Effizienzgewinne, Qualitätsgewinne durch den Einsatz von GenAI bekomme, aber eben nur, wenn ich auch weiß, wie ich damit umgehe und eben auch, wenn ich das Bewusstsein habe, wie du es gerade beschrieben hast, am Ende ist der Code halt vielleicht nicht ganz so sicher, wie der den geübter Softwareentwickler schreibt, und das muss mir natürlich dann auch bewusst sein, dass ich, wo stecken denn die Risiken dann im Detail? Und das ist, glaube ich, für 2025 eins der wichtigsten Aufgaben für Versicherungsunternehmen, einfach zu gucken, ihre Mitarbeitenden fit in dem Themengebiet zu bekommen, soweit es notwendig ist. Ein paar Mitarbeitende werden tieferes Wissen brauchen, für ein paar Mitarbeitende reicht die grundlegende Auseinandersetzung mit dem Thema, und das finde ich schon auch extrem wichtig.
Du hast da ein gutes Thema angesprochen, nämlich den Wissensaufbau in der Organisation zu KI. Es ist halt wirklich ein ganz neues Thema. Man muss sich intensiv damit auseinandersetzen, um wirklich davon profitieren zu können. Aber die Leute sind ja alle im Tagesgeschäft eingespannt. Die haben viel zu tun. Und da muss man denen wirklich Freiräume geben und schaffen, dass sie sich mit der Technologie auseinandersetzen können, ohne gleich sofort wieder Ergebnisse produzieren zu müssen. Also so kann man vielleicht nicht so schnell lernen. Und ich glaube, das wird von vielen Unternehmen vernachlässigt. Und so riskieren sie dann halt, die ganze Sache ein bisschen zu verpassen oder nicht das Maximum rauszuholen.
Also ich nehme mit, Trends für euch sind so ein bisschen das Thema Suche, ja, dass die KI zusätzlich für uns ein bisschen auch die Suche übernimmt, ganz großes Thema Lernen, gerade auch in der Organisation. Was hattest du nochmal am Anfang?
Agentensysteme.
Agentensysteme, also, genau, die waren es, die Agentensysteme. Genau. Das sind jetzt so die drei Dinge, die ich mitgenommen habe. Und weil wir die letzte Frage jetzt doch ganz schön doch nochmal ausgebaut hatten, aber es war halt auch spannend, ja. Es ist schön, man sollte häufiger mal über neue Tools sprechen, um auch Ideen zu kriegen. Fabian, Robert, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Gespräch.
Ja, auch vielen Dank. Schön, hier gewesen zu sein.
Absolut, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das freut mich. Mit Fabian Müsli und mit Robert Schnöckel habe ich über Generative AI in der Kundenkommunikation gesprochen beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank an euch beide und auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie keinen weiteren verpassen möchten, können Sie unseren Podcast natürlich auch abonnieren. Suchen Sie auf Ihrer Lieblingspodcast-Plattform einfach nach Versicherung 360. Lassen Sie uns ein Abo da und dann hören wir uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Versicherung 360, das ist ein Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Die Produktion hatten Philipp Rothmann und Marc Valenta. Redaktion und Moderation hatte ich, Bärbel Büttner.